selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem 11. Podcast mit Jürgen Stock und
Nadine Jerenz.
Selten so gedacht heißt unser Podcast und wir würden heute gerne starten mit einem kleinen Nachtrag zu unserer letzten Sendung. Nadine, wir haben ja beim letzten Mal im zweiten Teil unseres Podcasts eine, würde ich sagen, kritische Würdigung des hypnosystemischen Ansatzes auf dem Zettel gehabt. Und es hat mich sehr bewegt im Nachhinein noch, weil du weißt ja, wie sehr ich den hypnosystemischen Ansatz schätze und den Gunther und die Leistung, die er da vollbracht hat, aus ganz verschiedenen Bereichen die Dinge zu synthetisieren und auf eine sehr kluge Art und Weise zusammenzuführen. Und mich hat es noch sehr bewegt, weil ich hatte dich ja letztes Mal gefragt, Mensch Nadine, was ist denn so dein Gefühl dafür, was ist originär am hypnosystemischen Ansatz, beziehungsweise was waren Inhalte oder Themen, die dich besonders bewegt haben? Mhm. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht und wollte was dazustellen, wo mir so deutlich geworden ist, dass das eine Idee war, die für mich ein absoluter Gamechanger gewesen ist.
Ja.
Und zwar das Thema Umgang mit Ambivalenz. Das war für mich so ein großer Erkenntnisgewinn. Nur wenn man von rein lösungsorientierten Arbeiten herkommt, da findet diese Idee oder die Erfahrung, dass Menschen in Bezug auf ihre Themen ambivalent sein können, eigentlich relativ wenig Ausdruck. Ja, da geht es um Ziel und da geht es um Ressourcenaktivierung und dann geht's los. Ne, und so. Beim hypnosystemischen Ansatz hat man da ja ein bisschen einen anderen Blick, nämlich, dass man sagt, na, die Menschen kommen nicht nur mit einer einseitigen Zielfokussierung oder Lösungsorientierung zu uns in die Beratung, sondern sie sind möglicherweise auch gespalten in Bezug auf das Thema, was sie mitgebracht haben. Es gibt mindestens zwei Seiten in ihrer Brust. So. Und als mir das in der Weiterbildung beim Gunther so bewusst geworden ist, dass es eine schöne Möglichkeit gibt, mit dieser Ambivalenz umzugehen und dass man die eben nicht übergehen muss oder in den Hintergrund drücken sollte, sondern im Gegenteil sehr offensiv und sehr, sehr transparent auf sie zugeht und versucht, diese Ambivalenz eigentlich eher auszubalancieren und beide Anteile zu würdigen. Das war für mich damals und ist es heute noch im Coaching ein extrem wichtiger Bezugspunkt. Hm. Ja, der mir als Coach die Möglichkeit gibt, auch immer wieder mal auf meinem Stuhl mich zurückzulehnen und mitzukriegen, Mensch, vielleicht ist jemand noch gar nicht so weit, die Veränderung wirklich umzusetzen und dann aber nicht zu versuchen, jemanden da irgendwie zu bequatschen oder die Lösung für jemanden zu entwickeln, sondern eher wieder zurückzugehen auf den Stuhl und zu sagen, ach, und vielleicht ist es einfach noch gar nicht dran oder es braucht noch was ganz anderes, bevor wir über die Veränderung reden. Und das wollte ich unbedingt noch dazu stellen, wie wichtig mir dieses Ambivalenzkonzept geworden ist.
Du rennst auf eine Tür bei mir ein, aha. Jürgen. Ich liebe es. Ich hatte gerade letztes Wochenende ja unseren dritten Block unserer Coaching-Ausbildung mit unserer Gruppe.
Ja.
Und habe auch eine Metapher, die ich immer wieder gerne nutze, die, glaube ich, aber von Fritz B. Simon kommt und gar nicht von Gunther Schmidt, nämlich als Coach Anwalt der Ambivalenz zu sein. Mhm. Und das finde ich eine super wichtige und richtig schöne Metapher, weil der Coachee ja gerne selbst einfach sich so ein bisschen entscheidet, also so parteiisch wird häufig, ne? Und sagt, naja, das eine ist nicht gut und das andere soll aber sein. Ne? Also ja. So eben nicht diese eigene Ambivalenz akzeptiert oder da sehr einseitig häufig auch drauf blickt und die andere Seite nicht würdigt, was das Ganze eigentlich eher schlimmer macht als besser. Und die Idee eben von Fritz B. Simon mit dieser Metapher Anwalt der Ambivalenz ist zu sagen, unser Auftrag oder ein gesundes Dasein besteht darin, Ambivalenz aufrechtzuerhalten.
Schönes Bild. Und was jetzt bei mir gleich nochmal angeregt wird, ist diese Teile-Metapher, also diese Vorstellung, dass wir aus verschiedenen inneren Teilen bestehen, also wie das innere Team oder Ego-States, und dass Anwalt der Ambivalenz zu sein, ja bedeutet, dass die Teile, die eben vielleicht noch ihre guten Gründe haben, nicht in die Veränderung zu gehen, sondern noch beim vielleicht eher Problem erleben zu bleiben oder bei der Nichtveränderung zu bleiben, dass die, wenn wir zu einseitig die Teile fokussieren mit unseren Interventionen als Coaches, dass wir dann diese anderen Teile eigentlich abdrängen und irgendwie wie so in den Untergrund drängen und da oft, die sind dann nicht weg, aber die arbeiten dann aus dem Untergrund heraus. Und Anwalt zu sein bedeutet, dass wir auch diese inneren Teile mit in unsere Kommunikation einbeziehen.
Genau. Ja. Ja, und ganz häufig kriegen ja eben auch die willentlichen Anteile, also die, auf die sich der Klient eher bezieht, fangen an, die anderen Anteile abzuwerten. Und das macht natürlich was, weil da ja auch Bedürfnisse dahinter stecken, ne? Und relevante Elemente, die dieses ganze Dasein irgendwie ins Gleichgewicht bringen. Ja, und ich finde, also ich habe gleichzeitig auch immer so diese Waage vor mir, wenn ich dieses Bild Anwalt der Ambivalenz, ne, mir visualisiere, wo ich so denke, ja genau, das eine und es gibt eben auch das andere. Ne? Also gleichzeitig ist auch das andere da und hat seine guten Gründe.
Ja, sehr schön. Also das war mir nochmal ein Herzensanliegen, diesen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge zu machen, zum Thema hypnosystemische Konzepte. Ja.
Überraschung!
Nadine, wir haben ein schönes Ritual, das unsere Hörerinnen und Hörer zum Teil schon kennen, vielleicht aber zum Teil auch nicht. Wir stellen uns Überraschungsfragen. Ich habe keine Ahnung, was du wieder ausgeheckt hast.
Genau. Würdest ich glaube, die glauben mir? Uns das übrigens nicht.
Meinst du? Nee. Aber es ist ganz echt so. Ich habe keine Ahnung.
Genau, ich bin jedes Mal aufgeregt und ich hoffe, du auch.
Was hast du ausgeheckt wieder?
Ich habe was ausgeheckt und zwar... Ist das eigentlich eine Frage von einem unserer Hörer?
Ups. Jetzt wird es ja noch spannender.
Trommelwirbel. Jetzt wird es ein bisschen organisatorisch. Ich war eigentlich am Anfang, habe ich so gedacht, ach, die Frage weiß ich gar nicht. Ich mag die gar nicht so, weil erzähle ich nachher, warum ich die gar nicht so mag.
Ja, und da stellst du sie mir, gell?
Ich stelle sie jetzt dir, genau. Weil ich sie nicht beantworten wollte. Nein, stimmt nicht. Ich habe sie auch ein bisschen beantwortet oder da versucht, Unterstützung zu geben. Und es ist aber was organisatorisch. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alles klar. Also, es geht darum, wir lernen ja in unserer Coaching-Ausbildung auch immer wieder Menschen kennen, die bisher noch nicht in diesem Bereich arbeiten, das aber gerne mehr ausweiten würden oder in ihre Arbeitskontexte stärker einbringen möchten. Und Thomas, kennst du auch aus unserer Coaching-Ausbildung, hat gefragt, wie kann es denn gelingen, als Coach mehr Kunden zu bekommen oder wie würden wir das sehen, um da sich auf dem Markt ein bisschen besser zu etablieren? Und ich schiebe gerade noch was nach, damit ich dir vielleicht noch mal so eine kleine Richtung mitgebe, wenn das für dich okay ist. Mhm. Wenn man zum Beispiel bei LinkedIn oder Xing oder wo auch immer unterwegs ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege gefühlte, keine Ahnung, 50 Anfragen in der Woche, dass mich jemand promoten will und mein Marketing noch ein bisschen aufbauen möchte und an meinen Umsatzzahlen irgendwie was drehen möchte, wo ich so denke, nein, ja, das passt überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also es gibt da ja einen Riesenmarkt von Menschen, die denken, sie haben da eine Idee dazu, wie man das verbessern kann. Und darum würde es mir jetzt aber bei dieser Frage nicht gehen, dass du nicht in diese Richtung antwortest, sondern vielleicht könnte es hilfreich für Thomas, aber auch andere junge Kollegen oder Kollegen sein, die jung in diesem Geschäft sind, sagen wir mal, dass du einfach so ein bisschen auch erzählst, wie konntest du dich etablieren als Coach? Das fände ich fast viel spannender.
Ja, ich dachte auch, das ist vielleicht die interessantere Richtung, mal in der eigenen Biografie da zu forschen. Also ein erster Gedanke, der mir so kam, ist, dass es, also in meinem Fall, dass es wirklich auch einen längeren Atem gebraucht hat. Also es gibt dieses wunderbare Buch, glaube ich, von dem George Leonard oder so, so ein Aikido-Meister, der, das heißt, glaube ich, sogar der längere Atem, wo er sagt, dass eine Meisterschaft in einer bestimmten Kunst zu erreichen oder in einem bestimmten Handwerk, in einer bestimmten Tätigkeit, einfach doch auch ein Weg ist, der Zeit in Anspruch nimmt und dauerhafte Hinwendung, immer wieder das gleiche Handwerk dazulernen, Fehler machen, neu anfangen. Das ist so als, in meiner Welt hat es wirklich eine wichtige Rolle gespielt, eine Beharrlichkeit zu haben und eine Bereitschaft, diese Kunst oder dieses Handwerk oder beides, dieses Kunsthandwerk-Coaching dauerhaft auszuüben und dabei immer wieder neue Dinge zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Das ist ein erster Aspekt, der mir einfällt. Und ein zweiter Gedanke, der mir sofort kam, ist, den hatten wir hier in der Sendung schon das ein oder andere Mal, glaube ich. Wenn heute Menschen zu mir in die Beratung kommen, im Coaching, dann und ähnliche Themen wälzen, also wenn sie zum Beispiel sich überlegen, Mensch, wenn ich mich selbstständig machen wollte, wie sähe denn ein kluges Vorgehen aus? Und ich lande immer wieder bei einer Erfahrung, die ich früher sozusagen gemacht habe und also auch als großen Fehler im Nachhinein betrachte, wie ich vorgegangen bin. Nämlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich relativ viel Geld in die Hand genommen damals. Das war noch gar nicht im Coaching-Bereich, aber ich erzähle es sozusagen als Metapher oder als Symbol für dieses Thema, sich selbstständig zu machen in irgendeinem Bereich. Relativ viel Geld in die Hand genommen und ziemlich stark ins Risiko gegangen und ziemlich stark auf der Schnauze gelandet. Ja, also ein zu hohes Risiko eingegangen in einer, wie wir wissen, komplexen Welt, wo die eigenen Handlungen systemisch gesehen völlig unvorhersehbare Auswirkungen haben. Wir können sie nicht wissen, wir können nur Hypothesen darüber anstellen und brauchen eigentlich relativ schnelle Rückmeldungen dazu, welche Resonanzen unsere Handlungen in der Welt, in unseren Umwelten erzeugen. Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme und so viel auf eine Karte setze, dann kriege ich zwar auch Rückmeldungen, aber bin hinterher vielleicht immer handlungsfähig, weil ich zu viel auf eine Karte gesetzt habe. Mhm. So war es bei mir zumindest. Ja. Oder wie die Engländer sagen, don't put all your eggs in one basket. Mhm. Wenn ich das jetzt positiv umformuliere, dann lande ich relativ schnell bei Ideen wie aus dem Design Thinking oder dem Effectuation. Mhm. Michael Faschenbauer, Professorin Saraswati, die davon sprechen, dass wenn wir in einer komplexen Welt einen Markt betreten, brauchen wir eigentlich Schnellboote. Wir brauchen Prototypen in unserem Handeln. Und zwar Prototypen und Schnellboote, die vom Risiko her so überschaubar sind, dass sie, selbst wenn diese Schnellboote irgendwie sinken oder nicht ans Ziel kommen, dass sie uns nicht unserer Handlungsfähigkeit berauben. Mhm. Also wäre ein allererster Tipp in Richtung, wenn ich neu in einen Markt reingehen will und sozusagen mein Angebot da platzieren will, wie könnten kleine, überschaubare, vom finanziellen Investment her auch, überschaubare Schnellboote, Prototypen ausschauen, die mir erste Erfahrungen ermöglichen und erste Resonanzphänomene ermöglichen, also Rückmeldungen von Kunden, von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, um mich daraufhin wieder neu zu orientieren und eine neue Schleife zu drehen, neue Hypothesen zu entwickeln, was könnte jetzt ein wichtiger nächster Schritt sein. Mhm. Also weg von so einem ganz großen Masterplan zu gehen, hin zu kleinen Schritten, zu Prototypen, zu Schnellbooten. Das wäre ein zweiter Aspekt, ja.
Ja, also auch da muss ich jetzt wieder sagen, ist auch eines meiner absoluten Lieblingskonzepte, das Arbeiten mit Effectuation in den unterschiedlichen Kontexten. Und wenn ich gerade so über meine eigene Selbstständigkeit nachdenke, dann denke ich mir, also ich habe nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Das ist schrecklich.
Ja. Nein, das ist super. Silberne Hochzeit.
Also, ne, man könnte das positiv konnotieren, man könnte auch verzweifeln, ja, wenn man einfach dann oder ich einfach alt geworden bin damit. Aber ist ja auch schön, dass es schon so lange da ist. Und ich habe gerade so gedacht, damals war das eher aus der Not heraus, dass ich, ne, dass ich irgendwie so dachte, okay, ich muss, muss jetzt schnell was anderes machen, weil eine feste Stelle eben nicht funktioniert hat. Und dann wurde mir ein 3-monatiges Projekt angeboten als Freiberuflerin. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll's, ne? Ich habe ja eh nichts anderes zu tun, jetzt mache ich das mal, ne? Und probiere das mal aus. Und das war genau so ein Schnellboot, ne? Ich habe mir keine langfristigen Ziele gesetzt. Ich habe auch nie gedacht, naja, ich will ein Unternehmen gründen, das nachher so und so viel Berater hat und das irgendwie bundesweit unterwegs ist. Sondern ich habe gedacht, naja, ich habe halt einfach nichts Besseres zu tun gerade und jetzt probiere ich das mal aus und guck mal, wie sich das so anfühlt. Und dann kam das eine zum anderen und es kamen eben genau diese kleinen Prototypen dazu, wo ich was ausprobiert habe und wenn es mal nicht funktioniert hat, war gar nicht so schlimm, weil ich noch was anderes ausprobiert habe, parallel eben nicht nur auf eine Karte gesetzt habe. Also es entspricht mir total, ja. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich so von der Haltung auch nochmal so aus meiner Sicht irgendwie wichtig finde. Es wird heutzutage sehr häufig auf alles Mögliche Wert gelegt, was wir dann in den sozialen Medien machen, wie unser Instagram-Profil aussieht oder unsere Website und so weiter. Und meine Erfahrung ist aber vielmehr, dass gerade im Coaching-Kontext oder auch in der Organisationsberatung das ein sehr personenbezogenes Business ist. Ja. Und dass die Haltung und die Art und Weise, wie du in die Welt gehst und mit welcher Qualität und Professionalität du arbeitest, deine eigene Marke und damit auch das Marketing ausmachen. Und es kommt nicht darauf an, wie viele Posts man macht oder wie viele Profile man in den sozialen Medien. Also es geht mit Sicherheit heute nicht mehr ganz ohne. Das sind gute flankierende Instrumente, um sichtbar zu sein, aber meine Erfahrung ist eben, am Ende kaufen die Menschen eine Person, die ein Mensch, ne, der dahinter steckt und der was zu bieten hat und nicht ein Profil auf irgendeiner Website. Vielleicht noch genau ein Punkt fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, in meinem Leben gab es immer wieder auch Menschen, die ich kennengelernt habe, und die daran geglaubt haben, vielleicht sogar in dem Moment, wo ich noch nicht geglaubt habe, dass ich das leisten kann, die daran geglaubt haben, dass ich das leisten kann, was sie von mir, ne, also was sie in ihrem Auftrag da skizzieren oder dass wir allein durch den Dialog, ne, ähnlich wie wir es hier auch machen, gemerkt haben, da ist was, die Gedanken gefallen mir und ich glaube, das ist die richtige für diese Stelle. Aber es gab schon sowas wie, wie könnte man das nennen, wie Mentoren oder vielleicht noch mehr, ne, die, also wirkliche Mentoren? Unterstützer, die gesagt haben, du machst das noch gar nicht so lange oder das ist jetzt ganz neu, was wir hier gerade machen, aber ich glaub an dich, ja. Ich finde, das ist schon auch ein ganz wichtiger Super. Punkt und ja. Dann ist natürlich auch so die eigene, der Wunsch, dem auch gerecht zu werden und der Ehrgeiz und die Disziplin, ne, und das Gewissenhafte, was dann da auftauchen. Und das finde ich ganz schön, also weil das ist ein guter Deal, ne, an jemanden zu haben, der an dich glaubt und dann wirklich Gas zu geben. Ganz schön, ja.
Ja, Nadine?
Super.
Ja, war doch gar keine so schlimme Frage.
Nein, deswegen habe ich sie auch mitgebracht.
Danke.
Selten so gedacht.
Okay, wir haben eine Rubrik, die heißt Selten so gedacht. gleichlautend wie unser Podcast heißt. Und da haben wir beim letzten Mal ein Rätsel gestellt. Nadine, kannst du dich noch an das Rätsel erinnern?
Ja, die Schwestern.
Ja, und du weißt aber inzwischen, du kennst die Lösung.
Ich habe wilde Hypothesen.
Du hast Hypothesen.
Das sind aber immer so wild, dass ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt habe, habe ich ein bisschen Angst vor der Veröffentlichung.
Ja, würdest du es trotzdem mal wagen, mal eine von vielleicht den weniger schlimmen...
Also sagen wir so, Schwestern, du hattest ja gesagt, es geht um Vorannahmen, ne? Und wenn du das Wort Schwestern sagst, denke ich sofort an meine Schwestern.
Ja.
Ich habe zwei Schwestern, ganz also ich genau. denke sofort an Familie.
Jawohl.
Jetzt könnten wir ja Metaphern benutzen
ja.
oder Synonyme sozusagen. Oder wie heißt das? Nee, früher hat man gesagt Teekesselchen, Schwestern. Kennst du das noch, das Spiel,
Teekästchen? Nein.
Also da ging es eben darum, wenn ein Begriff mehrere Bedeutungen hat, dann kann man, dann ist das ein Teekesselchen.
Ich verstehe.
Und deswegen dachte ich, na, es müsste ja gar nicht der familiäre Kontext sein.
Sag bloß. Ha? Sondern?
Hallöchen.
Hallöchen. Ja, ja. Sondern? Sondern?
Das könnte zum Beispiel... ein Orden sein oder es könnte eine Klinik sein.
Ganz
oder
genau.
es so.
Toll. Und dann landen wir dabei, dass es Ordensschwestern waren vielleicht, ne, auf der Straße, obwohl sie so unterschiedlich ausgesehen haben, oder Krankenschwestern.
Ja.
Super. Wunderbar. Absolut genial, Nadine. Und zwar insofern, dass finde ich hier an diesem kleinen Rätsel, das ist natürlich lange nicht so spektakulär wie jetzt unsere Kokosnüsse, aber es beinhaltet doch auch wieder ein ziemlich wichtiges Element, finde ich. Nämlich insofern, wie du es gesagt hast, dieses Wort Schwestern löst in aller Regel ja sofort eine bestimmte Assoziation in uns aus, und zwar ein ganzes Bedeutungsfeld, was wir mit diesem Wort verbinden. Und wenn wir dann eben nur in diesem Raum der familiären Bezüge unterwegs sind, dann kommen wir zu keiner sehr plausiblen Lösung, sondern wir müssen sozusagen diese Vorannahme hinterfragen und uns überlegen, gibt es auch alternative Bezugsräume? Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was in der systemischen Beratung, in der Kommunikation eine extrem wichtige Rolle spielt, weil wir fast immer... wir können es, unser Gehirn kann ja gar nicht anders, als bestimmte Schlüsselwörter zu hören und seinen ganz eigenen Rahmen dazu sofort aufzurufen. Wenn wir uns dessen aber gar nicht bewusst sind und es auch nicht hinterfragen können, dann landen wir halt in einem relativ engen Rahmen und können auch nur aus diesem Rahmen heraus Ideen schöpfen, welche Handlungen wir hinterher vollziehen und so weiter. Also ist es in Fragestellen von solchen Konzepten und von solchen Vorannahmen aus meiner Sicht zumindest eine extrem wichtige Intervention auch in der systemischen Beratung.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, das ist ja eine alltägliche Situation fast, ne? Dass wir haben ja zu allem und jedem irgendwie eine Vorannahme, ne? Und schwuppdiwupp hat man eine bestimmte Bewertung und die darauf folgt mein Verhalten. Ne? Und manchmal geht es vielleicht auch wirklich in eine komplett falsche Richtung, weil meine Vorannahme eben überhaupt nicht zutreffend waren.
Ja. Und deshalb kann es, glaube ich, wenn wir schon so ein bisschen Richtung Tools denken oder Handwerkszeug für Beratung oder für Kommunikation, kann es aus meiner Sicht eine spannende Idee sein, auf Schlüsselwörter in Erzählungen zu achten, die uns Menschen präsentieren, oder Schlüsselkonzepte auch. Das war ja hier ein relativ einfaches Beispiel, aber das Schlüsselkonzept war das Thema Schwestern, ja? Also Schlüsselwort. Und diese Schlüsselworte, die uns Klienten oder Klientinnen oder unser Gegenüber präsentiert, zu markieren innerlich und sie zu hinterfragen, also ob es möglicherweise weitere Bedeutungsebenen geben könnte, ne, in Bezug auf ein solches Schlüsselkonzept, ähnlich wie du das mit den Schwestern gemacht hast.
Mhm. Wobei man dann, eigentlich hast du noch ein zweites Konzept in dem Rätsel genutzt, nämlich okay. Du hast uns ja geprimed auf den Gedanken, guck mal, von den Äußerlichkeiten sind die ja ganz unähnlich.
Ja.
Und das würde ja im Prinzip, also bei Ordensschwestern würde man das ja gar nicht in Frage stellen, dass die sich nicht ähnlich sehen. Also das würde ja schon auch schon wiederum so ein bisschen die Assoziationskette zur Familie und wieso sehen die denn jetzt plötzlich ganz anders aus.
Ja.
Also du hattest noch eine Zusatzinformation sogar dazugestellt, die diese Vorannahme Familie fast noch ein bisschen gefördert hat aus meiner Sicht.
Absolut.
Das war natürlich
ganz zielgerichtet, Nadine. Das ist ganz fies. Das ist fies und zwar, ich sage dir auch bewusst fies. Ich habe mich eine Zeit lang mal mit dem Thema Zauberei beschäftigt, also im Sinne von Illusionskunst. Und das Spannende ist, Illusionsmagier nutzen dieses Prinzip, was du gerade benannt hast, systematisch. Und es heißt bei denen Misdirection. Mhm. Misdirection wird das Konzept genannt. Du willst die Wahrnehmung auf keinen Fall auf dieser Stelle haben, wo der Trick passiert. Und in dem Moment. Und versuchst alles, um die Wahrnehmung der Menschen leiten, also zum Fehl zu leiten, auf Punkte hin, auf Dinge im Raum, auf eine Erzählung hin, wo es garantiert nichts mit dem eigentlichen Geschehen zu tun hat, nur um zu verhindern, ne, dass man sieht, was da gerade Geheimnisvolles passiert. Ja. Misdirection. Und es ist im Übrigen auch die Vorgehensweise von Manipulatoren, die unsere Wahrnehmung packen, sie auf falsche Gleise setzen und wir dann zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Und insofern ist diese Wachheit dafür, welche Konzepte sind im Spiel und können wir die eventuell auch anders interpretieren und hinterfragen, finde ich nicht nur im Coaching, in der Kommunikation, aber auch im gesellschaftlichen Bewegen extrem wichtig, dass wir nicht zu schnell hinters Licht geführt werden sozusagen.
Die 100 Gebote systemischer Beratung.
Wir haben bestimmte Phänomene, Nadine, ne, die wir beobachten können. Also da laufen zwei Frauen zum Beispiel da über den Gehsteig. Wir beobachten da etwas und normalerweise fängt unser Gehirn relativ schnell an, aus diesem Beobachten bestimmte Hypothesen abzuleiten. Mhm. Ja, wir können kaum nur rein beobachten, sondern wir machen uns auch relativ schnell bestimmte Erklärungen dazu, was es zu bedeuten hat, diese Beobachtung. Und aufgrund dieser Beobachtung und Hypothesenbildung kommen wir auch zu Bewertungen dessen, was wir beobachtet haben. Und das Interessante ist in diesem Modell, also dieser Dreischritt beobachten, erklären, bewerten, könnte man sagen, das Interessante daran ist, dass wir aufgrund unserer Bewertungen, das hast du vorhin letzten Endes auch schon so formuliert, interessanterweise, dass wir aufgrund unserer Bewertungen eigentlich in Handlung gehen. Mhm. Also es sind nicht unsere Beobachtungen alleine, die können wir so interpretieren oder anders interpretieren, sondern erst unsere Bewertung gibt uns einen Handlungsimpuls dafür, wie wir uns dann in der Realität verhalten. Und das Spannende dabei finde ich, und da würde ich gerne mit dir kurz ins Gespräch gehen, mir ist in den letzten Wochen so richtig klar geworden, was das auch für das Thema Beratung heißt oder heißen kann. Nämlich, dass Menschen ja zu uns in die Beratung auch kommen. Die haben Beobachtungen gemacht, die haben sich bestimmte Erklärungen zurechtgelegt für ihre Beobachtung, zum Beispiel eine Führungskraft, die beobachtet, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sich so und so verhält, dann erklären sie sich das Verhalten dieses Mitarbeiters und je nachdem, wie sie sich erklären, kommt dann hinterher eine Bewertung raus und diese Bewertung ist dann handlungsleitend. Und in unserer Arbeit als Berater, als Coaches, geht es häufig aus meiner Sicht darum, diesen oft sehr schnell ablaufenden Kreislauf von Beobachten, Erklären, Bewerten zu verlangsamen, zu unterbrechen und alternative Erklärungsmodelle oder Erklärungsweisen durch unsere Fragen mit einzuführen.
Ja. Ja, ich denke gerade darüber nach. Also es führt ja nicht nur zu einer bestimmten Verhaltensweise, die Bewertung, sondern auch zu einem individuellen Erleben. Ne? Also ja. Wenn ich eine Geschichte negativ bewerte oder mir dann Sorgen mache oder vielleicht sogar wütend werde, ja, dann liegt es meist nicht an der Situation, sondern wie ich die Situation beobachtet, mir erkläre und dann bewertet habe.
Ja.
Und gerade dann finde ich, wenn Menschen unter Situationen leiden, ist auch gerade dieses Erleben, also ihnen klarzumachen, dass auch ihr Erleben sehr stark davon abhängt, wie sie eine bestimmte Situation bewerten, ist es total relevant.
Ja, mir fällt da dieses Beispiel ein, dass ich gerne, also das mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn es darum geht, ne, man könnte sich vorstellen, ne, stell dir vor, du bist in der Straßenbahn und es hat geregnet und es ist voll und laut und du kommst nach einem schlimmen Arbeitstag und stehst da gedrängt und dann kriegst du irgendwie obendrein noch einen Schubs plötzlich ab, einen Ellenbogen in deine Seite rein und die erste Reaktion ist, du bist wütend und möchtest am liebsten dem Kerl da oder was weiß ich, der Frau da hinter dir eine kleben. Ja, kann man ja verstehen, irgendwie auf einer emotionalen Ebene. Und dann drehst du dich vielleicht um und siehst, oh, hinter dir steht jemand, der so eine Binde am Arm hat, eine Blindenbinde, und du realisierst plötzlich, die Person ist blind, die dir diesen Ellenbogen da in die Seite gedrückt hat. Und man kann sich doch vorstellen, dass sich die eigenen Emotionen sofort verändern.
Total, ja.
Ja, von Wut hin zu, oh Gott, und vielleicht zu Scham, dass man überhaupt wütend war oder Mitgefühl oder was auch immer. Und das ist so interessant, weil der Schlag ist ja trotzdem passiert. Aber unsere Bewertung, unsere Erklärung dafür, warum er passiert ist, hat sich verändert und damit unser ganzes Erleben.
Total. Ja. Da habe ich auch gerade ein brandaktuelles Beispiel, das muss ich dir jetzt noch erzählen.
Wie geht das? Ja.
Ich war die letzten 2 Tage mit einem Management-Team zusammen, also haben wir so ein Führungskräfte-Programm oder Workshop durchgeführt, und wir haben uns über Diversität und die Generation Z unterhalten, Y und Z. Und dann kam ein Beispiel aus der Gruppe von einer Führungskraft, und der hat gesagt, naja, bei uns im Betrieb ist es wichtig, gerade dass neue Mitarbeitende, dass sie wissen, wir fangen alle um 7 Uhr an. Das ist ein produzierendes Unternehmen, macht ja Sinn, dass da alle gleichzeitig da sind. Und dann hat er gesagt, hat ein Vorstellungsgespräch gehabt, das ist ein super Beispiel für die Generation Z. Dann hat dieser junge Mann im Gespräch gesagt, ja, 7 geht bei mir nicht, der Bus kommt erst um 7:15 an. Und dann habe ich in dem Gesicht schon gesehen, das war ihm Ratz gerattert, ne? Hat er gesagt, ja, ach, die wollen halt nicht mehr, ne? Und die sind auch nicht bereit, einfach mal ein bisschen früh aufzustehen, dann nimm mal eben den Bus vorher und so weiter, ne? Also das war so, ne? Und dann habe ich noch ganz frech nachgefragt, habe gesagt, ne? Und hat der junge Mann die Stelle gekriegt? Nein, hat er nicht gekriegt, ne? Und dann habe ich gesagt, ich würde einfach mal ganz kurz gerne diese Narration verändern und mal gucken, was sie hier im Raum ausmacht. Ja. Mal angenommen, dieser junge Mann, der jetzt da gesagt hat, ich kann erst 7:15 mit dem Bus da sein, wir hätten Zusatzinformationen über den. Mal angenommen, der hätte eine familiäre Situation, wo er morgens früh vielleicht für seine 2 kleinen Geschwister zuständig ist, dass die irgendwie fertig sind für Kindergarten und Schule und dass er die auch rechtzeitig da abliefert. Wenn ich das einfach mal so in den Raum stelle, ist ja rein hypothetisch, was macht es denn mit ihrer Bewertung? Und schon war im Raum, oh mein Gott, ne, wenn der so viel Verantwortung übernimmt, ne, und dann und so weiter und so weiter. Ne? Also ich habe nur eine Narration verändert, ja. die eben genau diese Bewertung eben in eine ganz andere Richtung rückt.
Das ist so spannend, weil genau jetzt kommt ja dieses Prinzip, dieses 3 Schritte total in Aktion. Was du ja gemacht hast, ist, du hast im Grunde genommen, klar, wir wissen nicht, ob das jetzt tatsächlich so war, aber du hast die Möglichkeit überhaupt mal eingeführt, kann man das, was da an Verhalten beobachtet wird, ja, was dieser junge Mann da tut, nämlich dass er das in diesem Vorbestellungsgespräch sagt und dass er den Bus eben erst nimmt, gibt's im Hintergrund dieser Erzählung, dieser Geschichte, gibt's denn weitere Elemente, die diese Geschichte komplettieren, ne? Wie du ja das da mit den Geschwistern angeboten hast, dann haben wir plötzlich eine andere Geschichte. Also es werden andere Dinge beobachtbar. Und aufgrund dieser beobachtbaren Zusätze, die jetzt ins Spiel kommen, kommen wir zu anderen Erklärungen. Der junge Mann ist ja sogar hochverantwortlich. Wir bewerten es anders, das ist doch super. Und dann würden wir ihn vielleicht einstellen. Sprich, die Handlung wird eine vollkommen andere sein. Und wenn man das überträgt, ich finde, das leitet mich wirklich im Coaching im Moment sehr stark, dieses Prinzip, weil wir alle total schnell darin sind, unsere Wirklichkeit zu konstruieren. Das ist ja dieser systemische Grundgedanke. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit aufgrund von Beobachtungen auch. Jetzt ist nur die Frage, ja, wie viel haben wir denn schon beobachtet? Und wie viel von dem wissen wir, was beobachtbar wäre? Haben wir es schon hinterfragt? Haben wir die Kontexte erweitert? Und so weiter und so weiter. Und es ist deshalb so relevant, ne, weil wir dann wir kommen zu anderen Handlungen, wenn wir andere Beobachtungen ins Spiel bringen. Und das ist ein wunderbares Beispiel.
Ich finde schon die erste Schwierigkeit, Beobachtung von Erklärung und Bewertung zu trennen, weil das machen wir ja schon alltäglich. Ne? Also keine Ahnung, du runzelst die Stirn und ich sage, warum guckst du denn so kritisch? Ja. Ne? Du hast ja einfach nur die Stirn gerunzelt, vielleicht hast du Kopfschmerzen oder was auch immer. Ja. Ne? Also das heißt, ich hätte ja sagen können, wieso runzelst du die Stirn? Ne? Ich habe ja nur beobachtet, dass da oben irgendwas passiert, aber gleich haue ich vielleicht was raus. Ne, weil ich sage, wieso ist er denn jetzt so kritisch gerade mir gegenüber? Ne?
Ja. Mhm. Was bedeutet das Stirnrunzeln? Ja, du hältst deine Hypothesenbildung und Bewertung zurück, sondern hältst es für möglich, dass es verschiedene Dinge bedeuten könnte und hinterfragst es. Und ich glaube, das ist, also wenn ich im Moment so ein Grundprinzip von Coaching oder von guter und gelingender Kommunikation beschreiben müsste, würde ich sagen, das gehört unbedingt dazu. Ja. Nämlich diese Fähigkeit zu haben und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, nicht zu schnell in die Hypothesenbildung und Bewertung einzusteigen, sondern nochmal hinterfragen zu können. Ja, und eigentlich alles, was wir machen im Coaching-Kontexte einzublenden, dient eigentlich auch dazu, das Beobachtbare zu weiten. Weil wir dann eben hier oben zu anderen Hypothesen und Bewertungen kommen.
Sehr schön, ja.
Eins der 100 Gebote, Nadine.
Wunderbar.
Bist du einverstanden?
Sehr einverstanden.
Grundlagen der systemischen und hypnosystemischen Beratung.
Wir hatten ja vor, den Podcast von der Woche zu machen, das hat dann nicht geklappt. Und da wärst du gerade ganz frisch aus der Coaching-Weiterbildung rausgekommen. Und mich hat es hat mich förmlich eingeladen. Wir sind ja da gerade schon mittendrin. Und ich dachte, ich bin da auch ein bisschen neugierig, was ihr da so gemacht habt. Aber ich dachte, ich frage dich jetzt einfach mal, du warst 3 Tage mit unseren Weiterbildungsteilnehmerinnen da zusammen. Was war eine, vielleicht auch 2 Situationen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten, wo du sagst, ja, bemerkenswert, da war irgendwas im Raum, was für dich auch vielleicht erfrischend war oder bewegend oder berührend oder wo du selber mit in Resonanz gegangen bist.
Vielleicht, ich hatte es dir vorhin so ganz kurz im Vorgespräch schon erzählt, wir hatten diesmal eine besondere Situation. Jetzt ist es ja schon Winter, jetzt kommen die ganzen Erkältungskrankheiten. Corona ist auch wieder ziemlich aktiv. Und wir hatten einfach die Situation, dass es einige Teilnehmende gab, die vorher schon gesagt haben, dass sie krank sind. Dann gab es noch besondere persönliche Situationen, ne, bei einzelnen Teilnehmenden, unter anderem ein Trauerfall. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, dass ja, dass sofort trotzdem aber bei allen die Bereitschaft da war, trotzdem auf irgendeinem Weg, also wir haben nachher hybrid gearbeitet, an dieser Coaching-Weiterbildung teilzunehmen. Und dann habe ich gefragt, ne, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt erkrankt bist oder wenn du eigentlich gerade in ja, einer ganz schwierigen Lebenssituation durch diesen spontanen Trauerfall bist und so weiter. Was, ne, was führt dich dazu, jetzt trotzdem in diese Coaching-Ausbildung kommen zu wollen? Ne? Und sie haben mir geantwortet, na, weil es mir jedes Mal auch Kraft gibt. Also, weil es eine gute Zeit ist, weil ich an meine Ressourcen rankomme, ne? Weil ich hier einen guten, geschützten Raum habe und weil das dann auch so sein darf. Ne? Und ja, und das fand ich ziemlich bewegend, weil ich nur unser beider Schwerpunkt oder unser Fokus ist ja vor allem eben auch diese Haltung, die wir transportieren wollen, auch in diesem Raum zu zeigen, zu leben, ne, zu eröffnen, also diesen Raum tatsächlich zu füllen, auch mit dieser Haltung, würde ich fast behaupten. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass alle Teilnehmende auch so die Idee hatten, egal wie wir sind, wir können einfach da sein, ne? Wir sind hier willkommen. Und egal, ob ich gerade ein Päckchen zu tragen habe oder ob ich auch vielleicht mich auch mal eine Stunde zwischendurch rausziehen muss, aber ich kann da sein, ich bin okay. Ja, ich bin okay und ich bin hier gerne gesehen. Also das war mit Sicherheit auch einer der, ja, für mich an diesem Wochenende bewegendsten Momente. Ne? Ja, das Zweite, was mir vielleicht einfällt, was ein richtig toller Moment war, war ein Wunder.
Ein Wunder.
Ein Wunder. Wir haben über Wunder gesprochen und du ahnst es wahrscheinlich schon über die Wunderfrage. Ja, Steve de Chaser. Steve de Chaser hat uns ziemlich lange beschäftigt. Man könnte ja so denken, das ist ja halt so eine klitzekleine Frage. Das sehe ich nicht so. Ja, das habe ich auch unseren Teilnehmenden. Also klar, könnte man diese Frage in 5 Minuten durchgehen und erledigt, zack, das nächste. Also wir haben insgesamt gegen der Block über systemische Methoden und Interventionen, Fragetechniken und Co. Und wir haben uns der Wunderfrage genähert und ich habe dann tatsächlich vom Wording her die Originalanleitung von Steve de Chaser genommen, mit auch den Erläuterungen, was der Coach in jedem Moment auch tatsächlich abwarten. Also wo sollte eine Pause sein, wo gibt es ganz gezielt die Idee, auch diese Milton Erickson nennt es ja so Ja-Sage-Haltung, ne? Also dieses abzuwarten, bis jemand dann das bestätigt oder in diese bestätigende innere Haltung zu kommen und dann erst weiterzumachen und so weiter. Also es ist wirklich so kleinschrittig und kleinteilig mal anzugucken und nicht einfach die Frage rauszuhauen. Ne? Am Ende ist die Frage nämlich, also die steht am Ende, aber diese ganze Vorarbeit ist super relevant. Ne? Und da habe ich dann dazu auch eine Übung gemacht mit unseren Teilnehmenden und das hat ganz viele Aha-Erlebnisse sozusagen erzeugt. Ja.
Ja, schön. Wunder. Die Wunderfrage. Wir geben die, vielleicht dieser kleine Hinweis schon wieder erlaubt, natürlich in unsere Shownotes rein und vielleicht, Nadine, kannst du ja auch diese Originalanleitung, dieses Wording und so weiter da zur Verfügung stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer da auch davon profitieren können. Meinst du, wir müssen die Wunderfrage nochmal ganz kurz, also das Prinzip, was dahinter steckt, vielleicht nochmal ganz kurz erläutern?
Ja, sehr gerne.
Oder wäre das gut? Magst du es machen?
Genau, es ist, also die Wunderfrage ist eine klassisch lösungsorientierte Frage der systemischen Therapie, kommt aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von Steve de Chaser und funktioniert eben so, dass wir über ein Priming, kann man es auch nennen, ne? Also eine Vorarbeit, wo der Klient erstmal eingeladen wird, sich möglicherweise ganz kurz mal auf eine relativ ungewöhnliche Fragestellung einzulassen, wo es um Wunder geht und wo ein Wunder über Nacht passiert und damit die Situation, auf die sich das Coaching oder das Gespräch im Vorhinein bezogen hat, nämlich die Problemsituation, ein Wunder geschieht, ohne dass der Klient es merkt. Er wacht morgens einfach auf, weiß nicht, dass das Wunder geschehen ist, und beobachtet seine neue Realität. Also wird als erstes gefragt, woran, ja, merkst du am nächsten Morgen, dass das Wunder geschehen ist?
Mhm. Ja. Und ich bin im Grunde dann eingeladen, ne, so verstehe ich es, sehr stark im Lösungsraum dann zu denken und zu fühlen und wahrzunehmen. Was ist also alles anders in mir, an anderen, in der Kommunikation, an meinem Verhalten, wenn ich im Lösungsraum bin, oder?
Und die spannende, also wir schreiben das wirklich in die Shownotes, weil die spannende Intervention auch von Steve de Chaser, ne, der dann sagt, natürlich gibt es Klienten, die sagen, ich glaube aber nicht an Wunder. Ne, zack, ne, so könnte man ja sagen, Totschlagargument. Er antwortet dann, ich auch nicht, lassen Sie es ganz kurz annehmen, es gäbe Wunder.
Genau. Wir tun mal so, als ob.
Einfach so, als ob. Ja. Und ja, tut ja nichts zur Sache.
Ja, sehr schön. Okay, also die Wunderfrage als ein total schönes Beispiel dafür, in den Lösungsraum zu gehen, nicht im Problemraum zu verharren, sondern in den Lösungsraum zu gehen und damit, naja, wenn wir es jetzt hypnosystemisch auch wieder angucken, die Wunderfrage, da könnte man ja sagen, unser Gehirn, unser Körper kann ja gar nicht anders, als auf diese mentalen Bilder des Lösungsraums zu reagieren. Wenn ich mir die Lösung nur vorstelle, dann glaubt mein Körper ja, mein Gehirn zumindest temporär, ich bin schon in der Lösung und entwickelt andere Gefühle, andere Gedanken, andere Assoziationsnetzwerke, Energy flows where attention goes. Und habe dann möglicherweise mal jenseits dessen, dass das Wunder vielleicht doch nicht ganz so realistisch ist, ne? Mal jenseits dessen, ich bin in einem guten Zustand, ich hypnotisiere mich sozusagen selbst in einen guten Zustand hinein und aus diesem guten Zustand heraus wäre doch die Hoffnung, dass ich auch, wenn ich später mein Problem doch nochmal angucke, dass ich vielleicht andere Ressourcen zur Verfügung habe und ein bisschen besser ausgerichtet bin.
Ganz genau. Und ich habe es auch im Kontext der Auftragsklärung auch nochmal erläutert, ne, um zu sagen, ja, wir brauchen ja eine Vorstellung eines gewünschten Ziels. Klienten sind sehr bereit, ne, sehr lange über ihr Problemerleben zu sprechen, aber man muss sie immer wieder dazu einladen, ne, auch hin in Richtung gewünschten Ziel zu gucken und daraus auch eben einen Auftrag zu generieren, weil auch das gewünschte Ziel ist noch nicht der Auftrag.
Oh, das erläuterst du mir bitte nochmal ganz kurz.
Naja, das könnte ja jemand zum Beispiel sagen, naja, mein gewünschtes Ziel ist, gelassener mit bestimmten Situationen zum Beispiel umzugehen. Ne? Das ist ja erstmal das, was derjenige erreichen will. Das ist aber noch kein Auftrag. Jetzt hätte ich ja vielleicht Hypothesen, was könnte ich dafür tun mit dem Klienten, damit er genau das erreichen kann. Aber er hat ja vielleicht auch schon Lösungsversuche hinter sich oder er hat auch schon eigene Kompetenzen und Ressourcen, die schon ganz gut funktionieren und er braucht nur noch irgendwie einen bestimmten Anteil daran. Und deswegen schiebe ich immer auch die Frage hinterher, was können wir hier in diesem Coaching heute schon dafür tun, dass sie diesem Ziel ein Stück näher kommen. Ne? Alles andere wären auch schon wieder Vorannahmen, was ich jetzt liefern sollte. Ne? Und das mache ich nicht, das kaufe ich nicht, das ist zu groß. Ne? Das ist irgendwie, kann komplett in die falsche Richtung gehen.
Bin so froh, dass ich dich nochmal gefragt habe.
Aber du wirst auch selber drauf gekommen.
Niemals. Nadine, es wird Zeit für unsere
Takeaways.
Takeaways.
Wir haben einige, finde ich.
Ja, heute. Sag doch mal.
Also, ich bin noch mal beim Anwalt der Ambivalenz. Das fand ich schön aus deinem Nachtrag, ne, dass wir auch wirklich noch mal sagen, ja, achtet darauf, dass wir als Coaches, und eben im Sinne der Coaches die Ambivalenz aufrechterhalten und eben nicht uns auf eine Seite schlagen.
Für mich ein Takeaway, die Frage nach meiner Vergangenheit als Selbstständiger war definitiv nochmal, mir die Bedeutsamkeit des Effectuation-Modells herzuholen und die Bedeutsamkeit von Schnellbooten. Mhm. Und einen Begriff, den hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, aber den ich gerne hier nochmal nachreichen möchte, des leistbaren Verlusts. Das ist nämlich auch ein Konzept aus dem Effectuation, wo es darum geht, wie hoch kann unser Risiko sein, selbst wenn es in die Hose geht, unser Schritt, unser Schnellboot, dass wir hinterher immer noch handlungsfähig sind. Mhm. Ja, das ist eine ganz wichtige Idee auch. Also leistbarer Verlust, Schnellboote ausschicken, Takeaway von mir.
Das habe ich übrigens umgenannt, das Prinzip. Das war mir irgendwie zu negativ. Ich habe es umbenannt in leistbarer Invest.
Ja, interessant. Also da könnte ich mich jetzt fast auf eine Diskussion mit dir einlassen. Weil
ich wusste es.
Weil ich finde, dass leistbarer Verlust, ich habe es ja schmerzlich erlebt. Weißt du, in meiner Vergangenheit war es tatsächlich so, ich bin so stark ins Risiko gegangen und hatte dann auch den Verlust, dass das mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und deswegen finde ich die Idee schon ganz cool, sozusagen, Mensch, wie wenn du in eine Spielbank gehst, ne, und sagst, hey, ich nehme hier nicht mein ganzes Bargeld mit und meinen ganzen Reichtum, aber 200 Euro, komm, die kann ich mal, wenn es ganz blöd läuft, haue ich die auf den Kopf, aber ich gehe nach 200 Euro spätestens aus der Spielbank wieder raus, weil das war ein Verlust, der haut mich nicht um, danach trinke ich ein Schnäpschen und alles ist gut, so ungefähr.
Ja, und ich würde gerne einen anderen Blick darauf noch richten.
Ja.
Ein leistbarer Verlust ist sehr einseitig. Ne? Wenn wir gerade wieder mit Ambivalenz und so weiter, hatten wir gerade eben angesprochen. Bei einem leistbaren Invest hast du, also du hast sowohl bei einem Verlust als auch bei einem Invest irgendeine Gegenseite. Ne? Also irgendwas passiert ja damit. Selbst wenn du einen leistbaren Verlust hast, ne, dann hast du gesagt, trinke ich ein Schnäpschen, mach halt weiter. Ne? Also du weißt, das funktioniert nicht. Und ich finde, bei Invest steht noch diese zweite Seite. Es kann gut gehen, es kann auch in die Hose gehen, sozusagen.
Alles klar. Ich erinnere mich gerade an einen Spruch von einem guten Paartherapeuten, der mal gemeint hat, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Ich will glücklich sein nach dem.
Achso, du meinst, jetzt haben wir schon die 11. Folge, wir verhalten uns schon ein bisschen wie ein gutes Ehepaar.
Nein, ich
dachte nur... Das ist eine ganz neue Folge dann, da müssen wir wahrscheinlich einen Podcast umbenennen.
Ja, ich dachte nur, ich höre jetzt auf, mit dir zu diskutieren.
Alles klar.
Ja?
Ich höre auch auf.
Takeaway, haben wir noch was?
Ja, ich würde schon sagen, Steve DeShazer.
Ja.
Wunderfrage. Lohnt sich immer wieder anzugucken. Und sie wirklich auch in der Originalversion eben gerade mit der Vorbereitung sich nochmal ganz genau anzugucken.
Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein wenig neugierig machen konnten und du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt
Selten so gedacht.
Last but not least.
Handlung orientiert sich immer an Erklärungen. Fritz B. Simon.